Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Heute geht es um Staatsverschuldung, um die Aufnahme von Schulden, meistens langfristigen Schulden, durch den Staat. Wir haben da gerade wieder eine Debatte, ob denn die Schuldenbremse überhaupt noch zeitgemäß sei. Oder ob man sie nicht langfristig modernisieren solle, vor allem um mehr Investitionen zu ermöglichen. Mit den Investitionen beschäftige ich mich gleich zu Anfang. Doch danach möchte ich ein paar mehr prinzipielle Fragen hier betrachten zur Staatsverschuldung, zu kommenden Generationen, aber vor allem zu den verheerenden Wirkungen auf die aktuelle Generation. Doch beginnen wir mal mit dem Narrativ, was immer wieder gebracht wird an dieser Stelle. Ja, Investitionen sind doch was Gutes und deshalb sollte da die Schuldenbremse nicht gelten. Immer werden auch Parallelen gezogen zu Privatpersonen oder zu Unternehmen, die ja Kredite aufnehmen und sie später zurückzahlen wollen aus den Gewinnen, die sie gemacht haben. Aus den Investitionen. Das funktioniert meistens, funktioniert nicht immer, dann geht man pleite. Aber es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen privaten Unternehmen und Staaten. Bei Staaten macht dieser Investitionsbegriff überhaupt keinen Sinn. Das ist das wesentliche Problem. Natürlich steht das im Gesetz, was Investitionen sind und was konsumtive Aufgaben sind. Und man kann im Gesetz auch ganz lange rumdrehen. Aber das Problem besteht darin, dass Staaten prinzipiell nicht investieren können. Und zwar deshalb, weil es gar kein Kriterium dafür gibt, was eine Investition, eine gewinnbringende Investition überhaupt sein soll. Und weil andere konkrete Personen für die Rückzahlung der Kredite verantwortlich sind. Erstens andere als diejenigen, die die Kredite aufgenommen haben. Je langfristiger, desto stärker kommt dieser Effekt zum Tragen. Und zweitens andere als diejenigen, die möglicherweise von den Geldausgaben profitieren. Und das ist eine Grundvoraussetzung von Investitionen, dass die Verantwortung in einer Hand liegt. Ich nehme einen Kredit auf, mache damit irgendwas und habe die Möglichkeit, die Zinsen zu bedienen und zum Schluss das Ganze zurückzuzahlen. Hoffentlich aus den Gewinnen, die ich daraus ziehe, was ich da investiert habe aus den Investitionen. Wenn zum Beispiel ein Unternehmer ein Werksgelände kauft, Patente kauft, was auch immer. Oder wenn ein Unternehmen, was in Forschung und Entwicklung geht, viel daran investiert, Patente überhaupt erstmal zu erzeugen, etwas zu erforschen, etwas zu entwickeln und dann von diesen Patenten lebt, von den Einnahmen daraus oder von Lizenzgebühren oder von sonst was und daraus auch die Kredite zurückzahlt. All das funktioniert beim Staat nicht, weil die Einheit zwischen denen, die investieren, das heißt also die Geld ausgeben und denen, die es zurückzahlen, nicht besteht. Nun kann man immer sagen, ja, aber die künftigen Generationen, die werden es uns danken. Die müssen es zwar dann zurückzahlen, und das Argument, dass die gar nicht gefragt wurden, ob sie das überhaupt brauchen wollen, was sie da hingebaut bekommen, die ist ein erstes wesentliches Argument, wird aber meistens weggedrückt. Wird gesagt, dass die sollen zufrieden sein mit dem, was sie da bekommen. Aber das viel wichtigere Problem ist, dass auch in der Zukunft diejenigen, die irgendetwas, was wir als Investitionen oder Ergebnis von Investitionen verstehen, eine Straße, eine Schule, ein Theater, ein großes Glasfasernetz oder was auch immer, dass das andere sein werden als diejenigen, die dafür bezahlt haben, oder auch andere als diejenigen, die dann für die Rückzahlung dieser Kredite verantwortlich sind. Es ist also so ein Sumpf, ja, da ist dann zwar irgendwas da, wofür Kredite aufgenommen wurden, wofür teilweise auch aus Steuergeldern tatsächlich was bezahlt wurde, aber es gibt keine Zuordnung. Das ist zutiefst kollektivistisches Denken, dass es dann irgendwie allen gehört. Gerade Investitionen, gerade physische Dinge oder auch von mir aus bestimmte weitere Investitionen, wird auch immer gesagt, in Bildung wird investiert, betreffen also offensichtlich gerade keine öffentlichen Güter. Man kann davon ausschließen und es wollen auch überhaupt nicht alle die nutzen und können sie auch gar nicht alle nutzen. Wenn der Staat, ich sage auch schon viel zu oft wir, wenn der Staat zum Beispiel ein Universitätsgebäude baut, kann man sagen, es ist eine Investition, werden die Menschen schlauer und alles wird besser. Ob die Menschen schlauer werden, ist nochmal eine davon getrennte Frage, die ich heute nicht diskutieren werde, aber es werden nicht alle Zugang zu dieser Universität haben. Es werden bestimmte Menschen Zugang haben, andere nicht. Die werden nicht irgendwie in einer adäquaten proportionalen Form an den Kosten beteiligt, sondern an den Kosten werden dann alle beteiligt. Nun kann man sagen, das bringt aber was für die ganze Gesellschaft. Das ist dann noch fraglicher, als ob es für die einzelnen Menschen was bringt und wie viel. Und zweitens sind hier wieder die Kosten und die Lasten ganz ungleichmäßig verteilt. Und das hat Prinzip bei staatlichen Investitionen. Es hat Prinzip, dass es alles intransparent und verwaschen ist. Man kann den Nutzen einer solchen Investition in dem System, in dem wir es betreiben, überhaupt nicht messen. Deshalb ist also dieses Investitionsargument ein ziemlich schwaches. Da wird auch viel gebaut, das nennt man Investition, hinterher erzeugt es nicht viel mehr oder viel geschaffen. Bauen engt das zu sehr ein. Viel geschaffen, was hinterher nur noch Kosten verursacht, im Zweifelsfall zum Schluss die Abrisskosten, ohne dass ein Nutzen in irgendeinem sinnvollen Verfahren messbar wäre. Und ohne dass, wenn es denn einen Nutzen gibt, der zuordnenbar ist zu den Rückzahlern der Kredite für diese Investition. Es ist also alles ein System, das das große Wir, das große Kollektiv unterstützt und da gibt es immer Zahler und Menschen, die profitieren. Wahrscheinlich ist jeder in einer modernen westlichen Demokratie irgendwie beides, aber es gibt schon große Unterschiede. Und deshalb ist dieses Investitionsargument per se ziemlich schwach. Wenn wir aber sagen, zum Beispiel, der Bau der Straße XY ist eine gute Investition, das schafft Möglichkeiten, bringt wirtschaftlichen Nutzen konkreten Menschen. Zum Beispiel denen, die an dieser neuen Autobahn dann eine Fabrik bauen oder irgendetwas. Oder denen, die da wohnen. Ja, aber wenn das so ist, dann wären die doch auch zahlungsbereit. Dann würden die doch auch dafür bezahlen wollen, dass sie auf dieser Autobahn fahren dürfen. Dann könnte auch ein privates Unternehmen nach Abschätzung der Risiken dieses Ding bauen und es dann refinanzieren aus den Gebühren. Vielleicht, da komme ich den Etatisten noch ein bisschen entgegen. Wenn denn Gemeinden, staatlichen Institutionen bestimmte Investitionen wichtig sind, warum nicht Private investieren lassen, auch Schulden aufnehmen lassen und dann für die Nutzung bezahlen? Dann hat man wenigstens alle paar Jahre die Kontrolle, ob man das noch weiter will, ob denn die Investition sinnvoll war. Das hat wieder andere Probleme. Es wird ja auch so Ähnliches versucht, aber das wäre doch dann immer noch die bessere Möglichkeit, privates Kapital Investitionen machen zu lassen und es dann zu nutzen. Nicht nur unter Risikogesichtspunkten, auch unter Transparenzgesichtspunkten. Also die Trennung zwischen Investitionen und konsumtiven Aufgaben ist außerordentlich problematisch, weil es kein Kriterium für den Erfolg der Investitionen gibt. Aber das soll heute nicht mein Hauptpunkt sein. Bevor ich zum Hauptpunkt komme, kurz die übliche Werbeeinblendung. Sie können bezahlen für das, was Sie hier hören. Sie müssen es nicht, aber Sie können es. Und wie das funktioniert, wie Sie bezahlen können, wenn es Ihnen gefällt oder wenn es Ihnen vielleicht auch nicht gefällt, aber Sie zum Denken anregt, wenn Sie Spaß dran haben. Wie das also funktioniert, diese Bezahlung, das sehen Sie überall, wo Sie gerade zuhören, direkt darunter. Auf den ganzen Plattformen, auf denen dieser Podcast läuft und auf denen das gesamte audiovisuelle Angebot von Eigentümlich frei läuft. Doch jetzt zu den beiden wesentlichen Argumenten gegen Staatsverschuldung und für die Schuldenbremse. Beginnen wir mit dem, was noch oft vorgebracht wird, mit dem Generationenargument. Es müssen Menschen zurückzahlen, die an den Entscheidungen überhaupt nicht beteiligt sind und bei denen es sehr unterschiedlich ist, wie sie überhaupt Nutzen daraus ziehen, dass bestimmte Staatsausgaben getätigt wurden in der Vergangenheit, für die sie jetzt die Kredite zurückzahlen müssen. Beides ist wichtig. Einerseits, sie waren an den Entscheidungen überhaupt nicht beteiligt. Zweitens, der Zugang zu dem Nutzen ist sehr unterschiedlich. So, der Gesamtnutzen, wo man mit einigem Recht sagen könnte, das nutzt allen, das sind sehr, sehr, sehr wenige Dinge. Das sind letztlich die Institutionen des Rechtsstaates. Die sind neben, keine Ahnung wie viel, aber einen sehr geringen Teil an unserem Haushalt, an den öffentlichen Haushalten, den staatlichen Haushalten moderner westlicher Staaten ein. Das ist vielleicht dazu noch äußere Sicherheit. Doch jetzt zu den beiden Argumenten oder zu den wesentlichen Argumenten aus meiner Sicht. Die beziehen sich nämlich gar nicht auf die Zukunft. Die beziehen sich auf die Gegenwart. Also das Argument ist wichtig. Zukünftige Generationen werden hier sehr stark belastet. Aber viel wichtiger ist aus meiner Sicht ein anderes Argument. Nämlich das Argument, dass es heute die Kosten verschleiert, dass wir heute mehr Geld ausgeben, als die Menschen bereit sind zu zahlen. Und das hat natürlich System. Und zwar hat das relativ viel System. Es ist nämlich angenehmer für Politiker, Geld ausgeben zu können, dass sie nicht über Steuern einnehmen. Weil da gucken die Leute schon ein bisschen, wie viel Steuern gezahlt werden. Da hat man dann eine Umverteilungsdebatte. Okay, und sagt, die Reichen müssen noch mehr zahlen und viele müssen gar nichts zahlen, alles gut. Aber trotzdem sind es für irgendjemanden unmittelbare Kosten, was aus Steuergeldern investiert wird. Und je größer die Schere zwischen den Staatseinnahmen, den direkten aus Steuern und den Ausgabemöglichkeiten ist, desto größer wird die Verantwortungs- und Transparenzlücke. Desto mehr können politische Entscheidungsträger gerade aus diesen Krediten heraus Stimmen kaufen. Sie können natürlich das Geld verteilen, nicht direkt, sowas machen wir nicht in aufgeklärten westlichen Demokratien, aber doch indirekt. Sie können bestimmten Interessengruppen Benefits geben, die ihre Wahlentscheidung beeinflussen. Und das ist letztlich aus meiner Sicht das ganz wesentliche Problem der Staatsverschuldung und übrigens auch der Mechanismus, weshalb Staatsverschuldung überhaupt so stark gewachsen ist über das letzte Jahrhundert. Der Grund ist, dass wir in einem Staat leben, in dem immer mehr Dinge, ein immer größerer Teil des Einkommens verteilt wird über politische Kanäle. Teilweise nochmal indirekt über Systeme, die ein bisschen darunter liegen, wie Sozialversicherung und ähnliches, aber über staatliche Kanäle wird immer mehr Geld verteilt. Das trägt direkt zum Einkommen oder zur Erfüllung anderer Präferenzen vieler Menschen bei. Diese Menschen im großen Ganzen tragen zumindest teilweise erstmal die Kosten. Das ist wieder der kritische Punkt. Das ist, was wir jetzt machen, ist ganz einfache Public Choice Theory. Oder kann man auch politische Ökonomie nennen. Das ist einfach bequem, mehr Geld auszugeben, als man im Moment einnimmt. Und deshalb ist eine Schuldenbremse gut, weil diese Tendenz ist natürlich für alle Menschen erstmal auf den ersten Blick bestechend. Super, was wir alles bekommen. Super, welche Probleme gelöst werden können. Und wir müssen gar nicht so viel zahlen. Zahlt in der Zukunft, zahlen wir das zurück. Da wird das Wir fasert dann schon wahnsinnig aus. Denn es geht ja dann entweder, oder es geht immer danach, wer in den kommenden Jahren, in denen die Kredite zurückgezahlt werden müssen, denn den wesentlichen Teil der Steuerlast trägt. Und natürlich bei der Langfristigkeit kann man das überhaupt aus seiner Lebensphase sozusagen rausverlagern. Und das ist natürlich extrem verlockend. Und drum funktioniert es auch ziemlich gut, auch in der Argumentation. Doch es gibt eine zweite Ebene der Politik. Oder sollte eine zweite Ebene der Politik geben. Nicht nur die kurzfristige, die Kosten nutzen für dieses Jahr oder so berechnet oder versucht zu berechnen, sondern eine, die diese kurzfristigen Interessen einschränken sollte. Sonst sind wir nämlich in ganz gefährlichem Fahrwasser. Also wir brauchen Verfassungsregeln, starke Regeln, die die eigenen kurzfristigen Interessen einschränken zugunsten einer langfristig vernünftigen Politik. Und ein, wenn auch kein perfektes, aber doch ein ganz gutes Argument, ganz gutes Instrument, Entschuldigung, dafür ist die sogenannte Schuldenbremse. Damit wird nicht nur der Entscheidungsspielraum der Politiker eingeschränkt, der Regierung oder des Parlaments, der Haushalt muss ja vom Parlament beschlossen werden, sondern damit schränken Menschen sich in gewisser Weise auch selbst ein. Und vermeiden durch ein Denken in einer höheren Ebene als der Ebene der kurzfristigen Interessen bestimmte langfristig gefährliche, außerordentlich gefährliche Folgen. Sie schaffen dabei auch Transparenz. Je weniger Teile der Staatsausgaben durch Schulden getragen werden, desto klarer ist dieser Konnex zwischen dem, was da ausgegeben wird, und der Bezahlung. Das ist also sozusagen ein unglaublicher Zivilisationsgewinn und ein Freiheitsgewinn, wenn Menschen dazu in der Lage sind, sich selbst, ihr eigenes Handeln einzuschränken. Mit einem Verfassungsmechanismus. Mit einem Mechanismus, der über den einzelnen Gesetzen steht. Der ist auch ziemlich löchrig und würde einem der Väter dieses Konzeptes, James Buchanan, wahrscheinlich gefallen, aber doch nicht. Er würde ihn nicht als perfekt ansehen, wenn er ihn denn miterlebt hätte noch. Aber es ist eine Regel, die kurzfristige Interessen auf Kosten anderer zumindest eindämmt. Zumindest eindämmt. Und deshalb ist es eine imperfekte, aber gute Regel. Es wäre noch besser, Staaten würden überhaupt keine Schulden aufnehmen. Und zur Trennung zwischen Investitionen und konsumtiven Aufgaben habe ich schon einiges gesagt. Jetzt zum Schluss noch ein Argument, Was ich immer wieder höre, nämlich ja, wenn aber schlimme Krisensituationen auftreten. Ganz schlimme. Und wir brauchen auf einmal Geld. Krieg, Naturkatastrophen, irgendetwas. Dann müssen doch Kredite erlaubt sein. Da würde ich sagen, ja, das ist möglicherweise tatsächlich noch ein Punkt. Wenn man sehr strikte Regeln hat, wie man dann ganz schnell das wieder zurückzahlt, in den nächsten Jahren, nicht in 50 Jahren oder so etwas. Auch wenn das übrigens rein rechnerisch manchmal vernünftiger sein sollte, sich langfristiger zu verschulden. Das ist aber nicht das wesentliche Argument. Das wesentliche Argument ist das Argument der Transparenz und der Verantwortlichkeit. Und nicht das, wie hoch, wie Zinsen differieren oder irgend sowas. Ja, vielleicht ist das ein Argument für Verschuldung, aber man kann zumindest, und das sollte man immer mal wieder tun, auch ein bisschen darüber nachdenken, was denn andere Mechanismen wären, die schwer durchzusetzen wären, aber die viel transparenter wären. Vielleicht könnten Staaten auf der Basis ihrer Steuerschätzung an Deutschland und überall werden Steuerschätzungen gemacht. Es gibt ungefähr so eine Voraussage darüber, wie viel Einnahmen da sein werden und Ausgaben. Vielleicht könnten sie einfach eine Differenz von, sagen wir, grobe Schätzungen für schlimme Notfälle 10% lassen, so dass die Staatsausgaben jedes Jahr in der Planung, was dann genau passiert, ist nicht so klar, aber man kann die Planung schon verbessern über so kurze Zeiträume, dass die Staatsausgaben, die geplanten, 10% unter den Einnahmen liegen. Nun kann man sagen, soll der Staat das Geld bunkern? Nein, das soll er nicht, um Gottes Willen. Ich bin kein Freund solcher langfristiger Staatsfonds und sowas, weil erstens wird das Geld sicher nach unsinnigen Kriterien angelegt und zweitens wird es auch große Probleme insgesamt global mit sich bringen, wenn es solche gigantischen Staatsvermögen gäbe. Denn Staatsvermögen gehören nicht allen, nicht mal allen Bürgern. Ja, nur um diesen die Verfügungsgewalt ist auf wenige beschränkt. Doch, sagen wir, 10%, 5%, 10%, eine Summe wird geplant. Und wenn keine Katastrophe eintritt, dann wird das Geld im nächsten Jahr, man kann vielleicht auch über 2 oder 3 Jahre nachdenken, den Steuerzahlern zurückgegeben. Und zwar natürlich nicht allen irgendwie ein gleicher Anteil, sondern abhängig von den Steuern, die sie in dem Jahr gezahlt haben, über das wir reden. Vielleicht ist ein Jahr zu kurz, aber diesen Mechanismus finde ich gut. Der Staat sorgt selber vor, nicht mit gigantischen Fonds, die dann wieder politische Spielmasse werden, aber doch eine wenige Zeit, nimmt mehr ein und muss dann natürlich auch gerade stehen, denn wenn die 10% ausgegeben wurden, muss gesagt werden, wofür. Vielleicht wäre das eine Idee. Weil dieses Argument der Notsituation, der wirklich großen Notsituation, scheint mir das Einzige, was überhaupt für eine Verschuldung von Staaten, von Staatshaushalten sprechen könnte. Aber auch das kann man möglicherweise zumindest nach einer Übergangsphase ohne Staatsverschuldung lösen. Ist nur so eine Idee. Und mit dieser Idee schließe ich auch für heute. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, freue mich auch über alle, die mir zugehört haben und wünsche bis dahin eine schöne Zeit und tschüss.